Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home, wie immer montags. Inzwischen bei Nummer 289. Wunderbar, dass ihr so treu haltet. Heute ist es ein Thema, das Tech nicht dran setzt. Es geht um Covered ETFs, eine neue Form von ETFs, die eine bestimmte Strategie beinhalten. Bei mir ist André Voynaert von Hahn ETF, die einige von diesen ETFs anbieten. Und wir wollen einfach ein bisschen in ein bisschen Wissen in diese Thematik bringen. Und wie gesagt, das ist eher was Fortgeschrittenes als vorweg, weil diese Form oder diese Strategie wird ja auch von etlichen kritisiert. Ich habe mich so ein bisschen im Internet umgeguckt. Und eins vorweg, ich bitte jetzt schon mal zu entschuldigen, wenn das hier ein bisschen ruckelig werden soll. Hier, ich bin hier ausnahmsweise mal nicht in der Firma, sondern zu Hause. Die Straßen sind genauso schlecht wie unsere Internetverbindung heute hier wegen dem Sch Bei André sieht es ganz ordentlich aus. Also ich wünsche uns allen jetzt ganz viel Spaß. Also in den nächsten Minuten geht es darum, dass ihr erfahrt, was Covered Call ETFs sind, wie diese eigentlich bis dahin eher Profis vorbehaltene Strategie mit Optionen funktioniert und vor allen Dingen, wie sie als ETF funktioniert. Und damit auch euch klar ist, was für Chancen da drin stecken und welche Risiken damit verbunden sind. Herzlich André, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Edda. Freut mich.
Fangen wir doch mal ein bisschen an, bevor du so ins Detail gehst, einfach zu erklären, was ist ein Covered Call und was ist eine Strategie mit Covered Calls?
Ja, gerne. Also der Name Covered Call kommt, stellt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Einmal Call im Sinne von Call-Option. Für diejenigen, die wissen, was Optionsscheine sind, ein Optionsschein gibt einem das Recht, in der Zukunft eine Aktie zu erwerben zu einem vorbestimmten Preis. Da gibt es gewisse Parameter bei so Optionen. Das sind Derivate, deswegen sind die auch tatsächlich ein bisschen, gelten sie als fortgeschrittene Materie in der Finanzbranche und ist normalerweise nicht etwas, was man im Alltag in einem ETF erwarten würde oder hat in der Vergangenheit. ETFs waren immer sehr simple, traditionelle Long-Only-Produkte ohne Hebel, ohne nichts. Einfach, man hält die Aktien physisch in einem ETF als Aktienkorb. Daher kommt der Teil Covered, weil man verbindet jetzt diese beiden Aspekte zusammen und man sagt, ich halte sowohl eine Position in diesen Aktien, die ich ausgewählt habe. Theoretisch können das auch andere Asset-Klassen sein, aber der Einfachheit halber und auch aufgrund der Popularität sind es Aktienprodukte, die im ETF-Mantel am beliebtesten sind. Und dann wird darauf eine Call-Option verkauft. Daher Covered Call und Covered heißt, der Betrag, auf den diese Option läuft, der Nennbetrag, deckt sich mit den gehaltenen Aktienvolumen. Also das eine ist nicht größer als das andere, sondern die decken sich gleich. Das heißt deswegen Covered. Das heißt, wenn diese Option, die ich verkaufe, diese Call-Option, also ich gebe irgendjemand anderen das Recht, von mir diese Aktien, auf die die Optionen laufen, von mir abzukaufen zu einem gewissen Wert in der Zukunft. Und ich habe diese Aktien schon im ETF. Das heißt, ich kann wenn ich gecallt werde, wenn jemand sagt, du schuldest mir jetzt diese Aktien, dann kann ich das auch bedienen. Man ist damit stellt man sicher, dass das Ganze auch abgedeckt ist und es keine überproportionalen Verluste zum Beispiel geben könnte. Also daher kommt dieser Name. Covered Call, Aktienposition plus Short Call Option.
Bei der Call-Option ist es ja dann so, wenn der Preis steigt, wird der Dritte, den wir uns jetzt einfach hier nur mal vorstellen müssen, wird ja den Call, das heißt, wird das Recht benutzen und die Aktie kaufen. Ich muss sie dann zu einem anderen Preis andienen, aber dafür habe ich sie ja. Das ist sozusagen die Coverage, also das ist diese Abdeckung. Wie funktioniert das? Wie macht man das als ETF? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir zum Beispiel, wie wir es machen, auch viele andere Anbieter im Markt, die werden aktiv gesteuert. Es gibt ein quasi Portfolio-Management-Team, was hier deren professionelle Expertise einbringt. Deswegen ist das auch wieder ein fortgeschrittenes Thema. Ich vermute, wenn du mich jetzt so ad hoc fragst, vielleicht könnte man das auch rein regelbasiert machen. Man könnte wahrscheinlich einen Index schreiben und dann ganz genau die Regeln festschreiben. Aber in der Praxis, wie es läuft, du hast normalerweise den Grundbestandteil des ETFs, nämlich die Aktien. Hier kannst du entweder einen Index nehmen und sagen, ich nehme zum Beispiel den Nasdaq oder den S&P 500 oder einen Custom Index und schreibe dann Optionen auf diesen Basiswert. Wie diese Optionen dann quasi also geschrieben werden, sprich welchen, und da können wir gleich nochmal dazu kommen, welchen Strike man nimmt, also wo, welchen Schwellenwert nimmt man dann für den Preis der Call-Option, welche Laufzeit, nimmt man eine Daily Option, tägliche, eine monatliche, eine mehrmonatliche. Das ist dann quasi dem Manager überlassen. Der wird sagen, ich habe die und die Strategie. Oftmals sind das professionelle Optionstrader, die das, den Markt kennen und dann aktiv drüber stülpen und das Ganze managen. Innerhalb eines gewissen Rahmenwerks natürlich. Die geben dann schon an, wir werden zum Beispiel Optionen schreiben mit Strikes zwischen 5 und 10% out of the money, aber jetzt nicht komplett was ganz anderes. Da gibt es schon gewisse Regeln und die Umsetzung obliegt dann dem Portfolio-Management-Team.
Dann, und was er davon bekommt, ist die Prämie. Das ist das, was ja das Ganze bringt. Ich nehme die Prämie ein und habe zeitgleich ja auch noch die Aktien. Und wir werden hier, Thomas, aufgefordert, mit dem Vorgeplänkel aufzuhören und ganz konkret zu werden. Deswegen, André, leg einfach mal los. Schreibt mal, was ihr denn für eine Cover-Strategie in eurem.
Ja, also ich kann, wir haben jetzt aktuell, boah, das wächst auch Woche für Woche. Ich habe schon, ich glaube, wir haben jetzt 7 Stück inzwischen. Wir haben 2 US-Produktpartner, die in den USA schon mehrere Milliarden verwalten, diese Strategien. Die kamen mit uns rüber. Eine Firma heißt Rex aus Kanada. Der ehemalige Gründer von denen war von Velocity Shares, ein sehr erfahrenes Team, was Optionshandel angeht. Und auch so, die hatten auch Hebel-ETPs und alles, was um Volatilität sich dreht, kennen sich gut aus. Da haben wir 3 Strategien mit denen aufgelegt, auf Tech-Werte, auf Krypto- und Blockchain-Werte. Und darauf, ich gebe noch ein paar Details später, das ist nur mal als groben Überblick. Und dann mit Yield Max, das wird dem einen oder anderen vielleicht geläufig sein vom Namen her. Die sind ziemlich beliebt bei Privatanlegern im amerikanischen Markt, in den USA. Mit denen haben wir jetzt schon 5 Strategien sogar. Ja, 5 sind bei A, 5, ne? Ja, glaube ich. Ich habe die aufgelistet nachher, das sehen wir jetzt nochmal. Dort haben wir auch eine Tech-Strategie. Wir haben eine Einzelaktienstrategie sogar. Die würde man meinen, jetzt, boah, Einzelaktie, wie kommt denn das? Kann ich auch nochmal kurz darauf eingehen. Das ist mit dieser Strategy, ehemalige MicroStrategy, Einzelaktie. Aber die ist so volatil, dass man da wirklich sehr hohe Ausschüttungsbeträge erhält, wenn man diese Option verkauft. Also die Prämien sind sehr hoch. Und das spielt eben diesen Charakter der Income-Strategie sehr, also passt das sehr gut zusammen. Und dann haben wir jetzt neulich auch eine Verteidigungsstrategie mit Covered Call, also Rüstung plus Covered Call aufgelegt, was in Deutschland ja auch bei Defense-Titeln sehr beliebt gewesen letztes Jahr im ETF-Mantel. Und dann haben wir noch eine so Best-in-Class, unconstrained, einfach die volatilsten Aktien mit Overlay. Und ich sage auch nachher nochmal, warum machen wir das eigentlich? Warum, du hast gefragt, Edda, warum verkauft denn jemand diese eine Option? Warum gibst du deine Upside ab? Weil das passiert ja. Du hast einen Index von Aktien oder einen Korb von Aktien und indem du Call-Optionen verkaufst auf diesen Basiswert, verlierst du die Upside ab einem bestimmten Schwellenwert. Das heißt, wenn der Markt wirklich durch die Decke geht, dann sind diese Strategien eigentlich nicht ideal, weil dann willst du einfach long sein, den Basiswert. Was du aber erzielst dadurch ist, du hast eine quasi eine Umschichtung oder Umstrukturierung deines Auszahlungsprofils. Du kannst deine Downside abfedern, du kannst deine quasi Vola, was die Schwünge geht, in dein Gesamtrenditeprofil reduzieren durch diese Umschichtung von, ich nehme oben mein Potenzial weg, aber ich packe es unten hin als Puffer oder wie gesagt, diese regelmäßigen Auszahlungsströme, wenn jemand sagt, ich möchte gerne eben regelmäßig eine Kleinigkeit ausbezahlt bekommen aus dem Portfolio. Und da können wir nochmal gleich drauf eingehen.
Vielleicht magst du das einfach mit uns teilen. Du hast ja auch was vorbereitet, dass das ein bisschen veranschaulicht.
Ja,
Jetzt mal
sehr
gucken.
gerne. So, dann hier ist die Präsi. Also, ich meine nur, ich weiß, du hast gesagt, kein Vorgeplänkel mehr, aber ich habe ganz bisschen Vorgeplänkel. Nämlich
Ich
kommt.
habe es nicht gesagt. Thomas hat das gesagt. Und auch Werner hat hier schon angemerkt, wir sollten mal konkreter werden, bitte.
Okay, wir werden jetzt noch schnell konkret, keine Sorge, was ich mit Vorgeplänkel meine, ist nur, wenn ihr hier die Slides seht. Was interessant ist, das ist das ETF-Umfeld Europa und auch global an Zahl hier. Und jetzt sieht man hier, was alles in den letzten Jahren an neuen Ideen kam. Der Europamarkt ist jetzt bei 3 Milliarden. Also, und verzeihen, tut mir leid bitte an alle Teilnehmer, ich hatte diese Folien nur auf Englisch im Moment, aber ich kommentiere sie. Ich hoffe, das stört Sie nicht zu sehr. ETF, ne, die Hälfte des Marktes sind diese klassischen Core-Werte, MSCI Welt, S&P 500 und so weiter. Aber dann hat man jetzt diese ganzen neuen Bereiche, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, ob es damals Krypto war, ETCs im Rohstoffbereich gibt es auch schon lange. Und hier sieht man optionsgetriebene ETFs mit 6 Milliarden inzwischen in Europa. 6 Milliarden ist nicht wenig, aber ist im Vergleich zum USA-Markt noch winzig. USA ist bei, glaube ich, über 200 Milliarden in diesen Strategien. Und wenn man iShares fragt, und diese Statistik kommt von denen, die erwarten, dass wir circa 600 Milliarden plus ausmachen in den USA innerhalb der nächsten 5 Jahre. Das ist ein bisschen breiter gefasst, nicht nur Covered Call, das nennt man Defined Outcome, also wo man eben diesen Long-Only-Charakter, das ist eigentlich, ich gehe einfach nur Long-Aktien, umwandelt in irgendein anderes Profil, um das Auszahlungsprofil zu verändern. Das nennt man Defined Outcome und da kommen auch die Covered Call Strategien rein. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte hier ein, aber so die zwei, drei Hauptpunkte, warum macht man das, ist einmal, man will eine Auszahlungsprofil, ein Yield, also generieren. Bisher konnte man das machen durch Dividendentitel oder durch Fixed Income, dass man in Anleihen geht. Das ist eine weitere Möglichkeit, um Einkommen zu generieren. Und dieses Einkommen steigt, umso volatiler ein Basiswert wird. Das heißt, wenn jemand davon ausgeht, dass die Welt, in der wir leben, volatiler wird und die Aktienmärkte vielleicht auch volatiler werden, dann werden die Auszahlungsprofile auf Optionen basieren natürlich attraktiver, weil generell gibt es dann eben mehr von diesen Prämien zu verdienen und damit dann eben das Profil anzupassen. Das ist der Hauptmotivator, den wir sehen von Privatanlegern, aber auch Profis, wenn wir mit denen reden und was wir so aus dem US-Markt hören. Die Downside, wie gesagt, wird damit minimiert. Ich zeige gleich nochmal einen Chart, nämlich in welchem Umfeld laufen die Strategien besser als eine Long-Only-Strategie. Das ist zum Beispiel in einem fallenden Markt, kann man sich damit ein bisschen Puffer generieren. Und natürlich jetzt, wie du gesagt hast am Anfang, der ETF-Mantel als sehr liquide, transparente und von einem Profi gesteuerte Hülle, wo man als, vor allem als Privatanleger, aber auch als professioneller Portfolio-Manager sich nicht den Kopf zerbrechen muss, wie mache ich denn diese Kombination im ETF? Wie stelle ich sicher, dass der Nominalwert der Optionen meinem Wert im Portfolio entspricht, der Aktien, damit es auch wirklich gecovert ist. Wenn die ausläuft, die Option, dass die dann eben verkauft wird oder weitergerollt wird. Dieses Management hat, das ist ein Wert, den der Manager schafft, der Portfolio Manager für den Endanleger im ETF. Und natürlich den Disclaimer, bitte einmal, ich hoffe, Sie lesen das nicht durch, aber zeigen muss ich trotzdem mal. Auf die Produkte gehen es mal nicht ein. Wieder hier waren wir noch vor ein paar Monaten bei 5 Optionsprodukten, inzwischen schon bei 8. Der Markt wächst schnell und für diejenigen, die uns nicht kennen bei HANETF, warum ich manchmal diese Anemone hier ganz gerne zeige, weil wir sind ein White Label Anbieter. Das heißt, die Produkte, die wir auf den Markt bringen, sind immer im Namen von Drittparteien, die auf uns zukommen und für die wir das machen. Deswegen sind wir so ein Sammelsurium immer von den neuesten Ideen, die es im Markt gibt und wo Leute auf uns zukommen und oftmals schwappt was aus den USA rüber. Deswegen, das ist so ein schönes Bild der aktuellen ETF-Welt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, von thematisch zu Krypto zu Active ETFs, wo auch die optionsbasierten Strategien eigentlich mit reinfallen und sich das Ganze so entwickelt im Moment. Hier ist das Volatilitätsprofil, was ich erwähnt habe vorhin. Warum? Weil die Frage ist, warum ist es auf einmal explodiert in 2020? Kamen wir von 15 Milliarden in den USA, so relativ klein im Vergleich zu wo wir jetzt stehen, zu hunderte Milliarden innerhalb von wenigen Jahren. Eine Erklärung dafür ist, dass also zum Zeit von Covid hier, Volatilität ist ja oftmals invers fast mit Drawdowns. Also wenn er etwas korrigiert, korrigiert das oftmals sehr schnell. Und dann gab es hier diesen riesen Zacken, Sprung an Volatilität nach oben damals, im März 2020, wenn Sie sich erinnern. Und das hat sich wieder erholt. Aber was sich nicht erholt oder was sich nicht wieder auf alte Werte zurückerholt hat, war die Durchschnittsvola. Die Durchschnittsvola der letzten 5 Jahre, gemessen an diesem Volatilitätsindex, VIX, steht bei einem Wert von ungefähr 21, hier in den letzten 5 Jahren. Und davor waren sie bei 15, über die letzten 5 Jahre davor. Das heißt, relativ gesehen ist das ein 30% Anstieg von 15 auf 20. Und das spielt diesen Optionsstrategien natürlich in die Hände, weil dann können wir hier kann mehr Optionsprämie generiert werden. Optionen werden teurer, wenn die Volatilität steigt. Optionen werden bewertet über so ein stochastisches Probabilitätsmodell. Und umso wahrscheinlicher der Preis sich in irgendeine Richtung bewegen kann, was durch die Volatilität ja dargestellt wird als Kennwert, desto mehr müssen die für eine Option bezahlen, weil der Verkäufer der Option an Sie sagt, naja, ich habe das Risiko, dass die Option bei höherer Vola wahrscheinlich mehr gegen mich laufen könnte, also besser laufen könnte für Sie als Käufer. Dafür müssen Sie mir jetzt also ein bisschen mehr Optionsprämie zahlen, um mich quasi zu schützen oder um eine faire Bewertung zu erreichen der Möglichkeit in der Zukunft und dem aktuellen Preis. Das ist der Hintergrund oder einer der Hintergründe, warum diese Strategien wirklich erfolgreich waren und es immer noch sind. Wir sehen auch, wir haben immer wieder mal ein bisschen stärkere Ausschläge hier. Was der Fundamentalgrund dahinter ist, ist, dass Sie vielleicht Ihre Einschätzung genauso gut wie meine. Ich vermute auch die Teilnahme der Retail-Anleger am US-Privat, am US-Markt in Einzelaktien wird immer höher. Gerade durch die Pandemie haben viele Leute, mehr Leute angefangen zu investieren. Sie haben, und oftmals diese Privatanlage Nachfrage auch mit etwas höherer Volatilität wird das assoziiert. Was auch immer die Gründe sind, die Vola ist höher und somit sind diese Strategien quasi sehen sie besser aus. Jetzt ist bei mir hier
Ich habe
das.
da zwei Fragen zu, die gut passen. Einen Moment. Ja, so. Michael möchte wissen, dass man die Call-Option verkauft, wenn man eine Seitwärtsbewegung erwartet. Also der Faktor ist die Vola. Da kommt gleich noch eine andere Frage. Aber das andere ist, dass man mit einer Seitwärtsbewegung, ob das richtig wäre.
Ja, also prinzipiell ja. Die Frage ist berechtigt. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz hier eine Slide dazu, weil die ist sehr veranschaulicht, das ist sehr schön. Ja, Sie haben recht. Also eine der möglichen Gründe, wenn jemand sagt, ich will mein Aktienexposure nicht komplett verkaufen, weil man könnte sagen, gut, wenn ich eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine Abwärtsbewegung erwarte, dann sollte ich doch verkaufen. Warum ich halte dann die Aktien? Naja, weil das eine ist die Erwartung, das andere ist zu sagen, Market Timing funktioniert meistens nicht. Also wenn die wenigsten, wenn überhaupt irgendjemand schafft es zu sagen, jetzt fallen die Aktien, also bin ich raus für einen Monat, dann gehe ich wieder rein und raus. Das macht einem mehr kaputt, als es einem gut macht normalerweise. Das heißt, die Grundidee ist, man möchte Aktienexposure behalten langfristig und eine Allokation haben im Portfolio, weil das langfristig geht, die Welt wächst, die Ökonomie wächst, also auch die Aktien wachsen. Aber es gibt Phasen manchmal, wo man sagt, naja, jetzt ist die Ökonomie vielleicht tatsächlich ein Jahr lang mal schlechter. Wir wissen, da war gerade eine Rezession oder Depression oder Finanzkrise kommt. Dann verkauft man diese Optionen und diese Prämie behalte ich ja. Das heißt, wenn der Markt um 10% fällt und ich 2% Optionsprämie eingenommen habe, ist mein Verlust nur 8%. Und ich kann damit sozusagen meine Phase der Korrektur, die ich jetzt vermute, eine Zeit lang abfedern. Oder wie Sie sagen, wenn es seitwärts geht, das ist der Link, das Bild hier links, dann haben Sie quasi mit dem Aktienpreis selber null gemacht. Sie hatten eine Erwartung vielleicht, dass das so mau wird ein bisschen in der nächsten Zeit. Und durch diese Optionsprämie können Sie dann erst weiterhin immerhin ein bisschen was verdienen und wie gesagt, das Ganze abfedern. Es gibt ein Szenario, wo es natürlich gegen Sie läuft, ganz klar, das ist der starke Aufwärtstrend. Wenn da etwas sehr gut läuft, mit hohen Bewegungen, starken Bewegungen übers Jahr hinweg, dann ist eine reine Long-Only-Strategie in den Aktien normalerweise die beste Entscheidung. Es hängt von Faktoren ab, natürlich auch, was für Optionen schreiben Sie da, die Call-Option, wo ist der Strike? Wenn Sie einen Strike haben bei 2% von Ihrem Einstiegswert weg, dann haben Sie quasi nur 2% jeden Monat, in dem als konkretes Beispiel hier. Bei den Produkten, die ich angesprochen hatte vorhin, nutzen wir monatliche Optionen. Das heißt, jeden Monat werden da Optionen geschrieben, Call-Optionen, und die haben einen gewissen Strike-Wert. Wir haben uns extra für Strike-Werte entschieden, die etwas weiter wechseln, bei so 5 bis 10% vom Preis im Monat. Das heißt, die haben dann 5 bis 10% quasi Puffer in dem Monat, die sie mitmachen in die Bewegung, bevor sie aufhören zu partizipieren. Das ist relativ viel, wenn man das auf Jahresbasis dann hochrechnet. Gibt auch andere Strategien, wo ein Portfolio-Manager vielleicht sagen könnte, ich mache mal bei 2%. Die Prämie für so eine Option ist höher, weil wenn Sie näher sind am aktuellen Kurs der Aktien, dann ist da eine höhere Prämie, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze stark läuft für den Käufer, ist höher als beim Strike, wo es weiter weg ist. Das heißt, dort haben Sie dann Gefahr, wenn es mal gut läuft, dass Sie wirklich nur kleine Beträge haben, die Sie Upside noch mitmachen können. Und Aktienmärkte waren natürlich auch ziemlich gut in den letzten Jahren. Deswegen, da ist immer auch ein Risiko dabei, dass Sie diese Bewegung dann nicht mitmachen. Das muss man sich bewusst sein.
Ja, das ist ja das Hauptrisiko, dass einfach die Aktien Märkte steigen und ich bin dabei, dann habe ich eine schlechtere Performance, als wenn ich ein ganz normales Engagement hätte. Noch eine Frage zur Wohler von Michael. Die Wohler ist ja an sich, also Wohler ist ja, das ist die Prämie höher, je höher die Wohler. Grundsätzlich gilt ja die Regel, dass in fallenden Märkten die Wohler auch nochmal steigt. Warum tendiert sie jetzt wieder gegen den Durchschnittswert?
Ja, wenn
Er will einfach nur Wissen.
man.
Ja.
Danke da, und danke für die Frage. Ja, das ist eine faire Frage. Wie ich vorhin also gezeigt hatte, interessanterweise hat sich der Wert, haben wir, oder wir haben ein neues Wohler-Regime anscheinend erreicht bei diesem Corona-Einschnitt. Davor hatten wir so eine Phase, wo da hatten wir 2008 die große Finanzkrise. Danach kamen ein paar Interventionen von Zentralbanken und so weiter. Und wir hatten eine Periode von wirklich lang stetig aufwärtsgehenden Aktienmärkten ohne große Korrekturen für viele Jahre. Und deswegen haben Sie so eine niedrige Wohler hier gesehen über 5 Jahre hinweg, 2015 bis 20. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor aussah. Ich vermute mal, es war etwas höher davor. Aber diesem Niedrigzinsumfeld, wo einfach viel Liquidität im Markt war, die Wirtschaft wenig Gegenwind hatte von keiner Seite, weil einfach die Sachen mal so okay liefen. Da war die Wohlerei wirklich auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Jetzt sind wir nicht mehr da auf den Durchschnittswert gekommen. Also ich glaube, man muss schon manchmal schauen, es gibt nicht einen einzigen Durchschnittswert, sondern es scheint, dass es so Phasen gibt von in einigen Jahren ist das so, in einigen so. Was das, welches Event dann so einschneiden wird, um da ein neues Regime herbeizuführen, das ist immer die Frage. Aber im Moment, was wir wissen, im Moment sind wir auf einem Niveau, was höher ist, als es vor einigen Jahren waren. Und wir sind im Moment gibt es keine Anzeichen, dass das fundamental wieder zurückgeht. Zumindest nicht aktuell.
Dann habe ich noch eine Frage, also jetzt an alle, die dabei sind. Wir gucken, dass wir alle Fragen beantworten. Ich stelle nur die, die dazu passen, während der Session und die anderen am Ende. Jetzt eine Rückfrage, weil du das schon gesagt hattest. Ihr schreibt Optionen, die nur noch einen Monat Restlaufzeit haben. Oder was hast du damit gemeint, dass ihr Optionen schreibt?
Genau, das sind Optionen mit einem Monats Expiration, also Laufzeit. Genau, da gibt es gerade auf die größten, liquidesten Aktien und die großen Indizes der Welt oder der USA vor allem, aber auch in Europa, wie gesagt, S&P 500, Nasdaq, Eurostoxx und dann Apple, Nvidia, Amazon und so weiter. Die haben alle aktive Optionsmärkte, gelistete Optionen, die kann man dann an der Chicago, CBOE, in Chicago Börse handeln oder auf der Nasdaq selber. Und da gibt es verschiedene, wie gesagt, Laufzeitmuster. Es gibt auch tägliche Optionen sogar. Das ist ein neuerer Trend. Die sind ziemlich volatil. Das ist ein bisschen ein neues System. Die meisten Strategien heutzutage nutzen diese monatlichen Optionen. Das machen wir bei uns auch so. Das beantwortet, glaube ich, hoffentlich die Frage. Ja, also hat einen Monat Laufzeit diese Optionen und das machen wir dann jeden Monat. Wie gesagt, werden Optionen neu entsprechend geschrieben. Was ich noch zeigen wollte, was vielleicht interessant ist für die Zuhörer, nicht vielleicht, hoffentlich, deswegen habe ich es aufgenommen, ist hier, das ist ein interessanter Effekt. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, bei uns hier nicht einen klassischen Index zu nehmen, wie zum Beispiel den Nasdaq oder S&P, sondern stattdessen haben wir ja einen maßgeschneiderten jetzt auch Index oder Aktienkorb von nur in Anführungsstrichen 20 Tech-Aktien genommen, die auch, glaube ich, alle im Nasdaq vertreten sind oder in den großen Indizes mit dabei wären. Damit wollen wir quasi die Tech-Performance replizieren mit einer hohen Korrelation, was den Aktienanstieg angeht. Also wenn der Nasdaq hochgeht, wird unser Aktienkorb wahrscheinlich auch mit 90% ähnlichen Schritt für Schritt mitmachen, weil die gleichen großen Aktien dahinter stecken. Aber die Vola dieses Aktienkorbs ist deutlich höher. Also wir haben extra Aktien genommen mit hoher Vola. Und dann profitiert man hier von folgendem Effekt, nämlich dass die Vola nicht linear mit der Optionsprämie zusammenhängt. Sprich, wenn Sie hier mal schauen, bei 20% Vola, und das jetzt mal gemessen an, ich weiß gar nicht, welcher Index da dem zugrunde liegt, ob das unser Korb ist, aber spielt keine Rolle. Sie kriegen ungefähr sagen wir mal, 1% Optionsprämie gezahlt, wenn Sie auf 25% Vola gehen, hier ungefähr. wie viel Wohler müssten wir jetzt haben, um zum Beispiel die 2% zu erreichen? Naja, bei 2% bräuchten wir knapp unter 40. Also Sie müssen jetzt die Wohler nicht verdoppeln auf 50, um dann 2% Optionsprämie zu kriegen, sondern es reicht, wenn Sie einfach eineinhalb Mal so viel Wohler nehmen, aber dadurch erzielen Sie doppelte Ausschüttung. Und das zeigt sich dann eben, wenn Sie hier, das ist ein Vergleich, in Blau der S&P 500, in Orange der Nasdaq und in Grau ist unser Custom Index hier. Das zeigt hier in Klammern, die 2% heißt, hier generieren wir 2% Optionsprämie pro Monat. Und der Nasdaq und S&P 500 generieren hier weniger in diesen Fällen. Und müssen aber trotzdem, obwohl sie weniger Ausschüttung generieren, diese Indizes, müssen sie die Call-Optionen bei deutlich niedrigeren Strikes schreiben. Das heißt, wenn sie einen Strike hier zum Beispiel beim Nasdaq nehmen, Strike von 103 hier, das heißt, die haben dann nur $3 Puffer, bevor sie nicht mehr partizipieren in der Upside. Wir können den gleichen oder sogar noch mehr Ausschüttung generieren mit einem deutlich höheren Strike bei 110, ungefähr 111. Das heißt, da haben wir 10, $11 Puffer, um eine viel größere Bewegung noch mitmachen zu können nach oben, bevor wir gecapped werden. Das ist der Vorteil, das ist der positive Effekt, den man erzielt, indem man ein höheres Volatilitätsbasket nimmt von Aktien statt einem breiten Index. Das ist nicht jedermanns Sache, weil größere Vola heißt natürlich auch, dass auch diese Aktien höher, hoch und runter schwingen. Also wenn der Nasdaq korrigiert, dann korrigiert unser Basket natürlich auch stärker in den meisten Fällen. Aber auf einer seitwärts und leicht höheren ansteigenden Bewegung haben sie eine höhere Partizipation nach oben und eine höhere Ausschüttung. Also das mal nur so ein bisschen als Einzelaktien, Basket versus Index. Das sind die Unterschiede. Und warum wir persönlich daran glauben, dass es interessant ist, auch einen Korb von Aktien zu nehmen statt einen Index.
Passt eine Frage von Gernot zu, weil das eine Risiko ist ja, dass ich nach oben nicht mehr dabei bin, weil ich einfach quasi andienen muss, also der F, nicht ich, als Person, ich mache es ja nicht selber. Die Frage ist, was passiert, wenn der Index, die Aktie so stark fällt und nicht mehr sinnvoll gecovert werden kann? Vielleicht magst du das nochmal rausstellen, dass der Schutz nur so klein ist.
Also die Optionen und die zugrunde liegenden Aktien-Exposure, was wir haben, die Long-Positionen sind gematcht, damit die nicht voneinander divergieren. Also da ist nicht, da kann man auch im ETF nicht mehr verlieren, zum Beispiel, dass man mehr andienen muss oder sowas, als dass man selber haben könnte. Das heißt, das matcht sich immer. Wie weit etwas fällt, am Ende spielt eigentlich keine Rolle. Wenn die Aktie um 90% fällt, dann habe ich 90% Minus an meiner Long-Position, aber habe immer noch diese Optionsprämie, die mir einmal gezahlt wurde am Anfang, die habe ich bekommen. Die gibt mir dann diesen Puffer, um das Profil ein bisschen zu verbessern. Derjenige, der es von mir gekauft hat, der hat davon nichts, weil die ist ausgelaufen ohne jeglichen Wert für den, weil Ding ist ja gefallen, der Aktienpreis. Und umgekehrt, wenn es ganz stark nach oben geht, um 100%, dann sagen wir, die Option hat einen Strike von 10 gehabt, dann habe ich 10% mitgemacht, okay, die restlichen 90% habe ich verpasst, dafür habe ich noch eine 3-4% Prämie dazu bekommen, auf diese 10%, die ich Long-Position mitgemacht habe, oben drauf, also habe ich 13%, sagen wir mal, Total Return und habe bei die anderen dann 87% leider nicht mitgemacht. Aber sonst, die Abdeckung Option zu Underlying ist immer da, da wäre es kein quasi offenes Risiko für den Anleger in der Hinsicht. Ich hoffe, das war verständlich.
Vielleicht magst du ETF vielleicht das dann davon vorstellen, ein paar Fragen, dann können wir noch mal konkret darüber sprechen, über euer Angebot, also wie das funktioniert. Da gab es auch ein paar Fragen zu.
Ja, sorry, sag nochmal, ich habe es gerade akustisch nicht gehört, oder?
Vielleicht möchtest du, so, ich mache jetzt mal meine Kamera aus, dann wird mein Ton gar nicht besser. Vielleicht möchtest du eure ETF vorstellen oder ein oder zwei oder drei davon. Und da haben wir ein paar Fragen zu konkret, wie ihr es baut. Und ja.
Ja, gerne. Also ich stelle euch mal die beiden Betreiber unserer Produkte vor, oder die Sponsoren, wie wir sie nennen. Einer heißt, wie gesagt, REX. Da haben wir diese drei Produkte hier, den REX Tech Innovation. Wir nennen den, also auf den Namen, ich erkläre das ein bisschen, weil da stecken viele Vokabeln dahinter, viele Worte. Tech Innovation, also Tech heißt erstmal, wir nehmen Tech Basket als Grundlage Und Premium Income heißt, das ist unsere Version, wo wir 100% Call-Optionen schreiben auf 100% des Nominalwerts der Aktien, die wir halten, wird hier wieder verkauft, sodass, wenn wir diesen Strike-Wert erreichen, den wir vorhin diskutiert haben, dann haben wir hier keine Upside-Partizipation mehr. Dafür haben wir den vollen Benefit dieser Optionen, die wir verkaufen können, und der Prämie, die wir reinnehmen. Als quasi Alternative dazu, für jemanden, der sagt, ich möchte aber doch ein bisschen mehr Upside behalten, haben wir diesen Income and Growth ETF mit aufgelegt. Der macht genau das Gleiche wie der obere, wie dieser Tech Premium. Macht der Tech Income and Growth, der schreibt nur 50% Optionsprämie, der schreibt Optionen, verkauft diese Call-Optionen auf 50% des Nominalwerts der Aktienposition, die wir haben. Die anderen 50% bleiben offen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Strike haben von 110 von dieser Call-Option, die wir verkauft haben, und wir erreichen diesen Wert, weil der Markt gerade sehr stark und schön nach oben läuft, dann ist nur die Hälfte der Long-Position bei uns in Aktien gekappt. Der Rest läuft weiter mit. Wenn dann also zum Beispiel der Aktienkorb um nochmal 10% wächst, macht der Anleger 5% noch mit davon, von der Bewegung. Dafür sind aber natürlich die Optionsprämien, die wir einnehmen, nur die Hälfte von dem. Das heißt, das ist so eine Mischung, wo ich sage, ich will ein bisschen Income oder ich will ein bisschen Optionsprämie einnehmen, aber dafür noch weiter Upside behalten, falls der Markt gut läuft. Und der dritte im Bunde hier ist der Crypto Equity Income. Das sind Blockchain-Aktien dahinter. Der ist auch 100% überschrieben. Also da ist ganz normal wie beim ersten auch 100% des Nominalwerts in den Aktienpositionen wird mit Optionen beschrieben. Und hier ein paar ganz in der Tabelle mal ganz simpel dargestellt. Die Tech-Produkte haben 20 Aktientitel drin. Da sind die großen Fangs alle mit dabei: Nvidia, Amazon, Microsoft, Tesla und so weiter. Warum? Weil die sind sehr liquide, die sind relativ volatil. Im Sinne von, haben ein attraktives Profil von der Volatilität her, aber auch der Liquidität. Man könnte jetzt sagen, ich nehme mal so kleine Tech-Stocks, Small Caps, die sind dann nochmal volatiler, aber da ist die Liquidität oftmals dann nicht attraktiv genug, dass man dann Gefahr läuft, vielleicht auch mit den Optionen. Die Optionen sind dann oftmals nicht so liquide, und dann, das will man im ETF-Mantel nicht unbedingt haben. Da will man ja ein liquides Produkt, was kosteneffizient dargestellt werden kann für die Anleger. Deswegen hier die top einige der größten Tech-Aktien hier drin, 25 beim Kryptobereich. Und Sie sehen, was für Ausschüttungen haben wir so erzielt in der Vergangenheit bisher oder aktuell. Das sind die aktuellen Werte, die Sie bei uns auch auf der Webseite übrigens finden. Bitte nicht, das sind keine Prognosen von zukünftigen Ausschüttungen. Das ist das, was man erzielt hat im Moment, im Rahmen der letzten Ausschüttungen, die kamen im letzten Monat. Das geht hoch, das geht runter. Aber also in dem halben Jahr, seitdem wir jetzt live waren am Markt, waren diese Werte relativ beständig. Also wir haben am Anfang, glaube ich, mit 12% angefangen hier bei diesem Halb-Halb-Produkt und waren so bei 26 bei dem anderen oder 24, jetzt sind wir sogar noch ein bisschen höher, also 1,5%. Aber das bewegt sich jetzt nicht, das wird sich ja nicht verdoppeln auf einmal, das ganz klar ist, wird sich auch nicht auf einmal halbieren, aber das schwankt ein bisschen, genauso wie der VIX-Index sich verändert ein bisschen im Zeitverlauf. Gibt es hier auch mal bessere und mal schlechtere Monate, je nachdem, wie die Wohler ist. Ansonsten schütten wir monatlich aus bei allen Produkten. Das heißt, das geht dann über den Broker direkt an den Endkunden. Wenn Sie das bei Ihnen sich halten, bei einem Ihrer Hausbroker, dann kümmert er sich um die Ausschüttung. Also geht von uns an den Broker, dann an Sie. Ja, das ist, glaube ich, alles, was man hier dazu sagen muss. Und dann hier habe ich mal abgebildet, einfach mal aus Interesse, als Vergleich für Sie. Es gibt ein Nasdaq 100 Covered Call Produkt hier im Markt, das habe ich mal genommen als Vergleichsmaßstab, als bekannten großen Index. Wie vergleicht sich dann unsere Produkte dazu? Sie sehen, das trackt so ungefähr, aber es ist schon ein Unterschied natürlich. Unser Basket zum Beispiel, dieser Income and Growth, als die Tech-Aktien gut liefen und wuchsen, ging die Orangenlinie hier am stärksten nach oben, weil wir Partizipationen noch offen gelassen haben nach oben hin. Der Nasdaq 100 Covered Call ist voll, also 100% gecovert mit diesen Optionen. Das heißt, der trifft vielleicht irgendwann so eine Schwelle, wo er sagt, naja, jetzt wächst du mal nicht mehr mit für eine Woche oder zwei, weil es schon zu stark gelaufen ist in dem Monat und die Optionen voll eintreffen. Genau das gleiche auch bei unserem Produkt in Rot. was diese Wachstumsbewegung hier nicht so mitgemacht hat wie der Orangene, weil wir hier wahrscheinlich die Optionsschwelle getroffen haben. Und dann kam es ja auch mal zu so einer Korrektur bei unserem Aktienbasket, die stärker war als bei dem Nasdaq. Der Nasdaq war da so eine Seitwärtsbewegung. Bei uns aufgrund der höheren Vola gab es auch mal die Korrektur hier. Jetzt sind wir hier angekommen am Ende. Sie müssen hier noch hinzufügen, das sind die Preisbewegungen der ETFs. Die Ausschüttungen sind hier nicht inkludiert. Das heißt, hier haben Sie dann nochmal wenn Sie die Ausschüttung nochmal hinzufügen, dann hat der Gelbe wirklich, also unser Tech-Basket da, nochmal circa, was macht das, 13% für 6 Monate, also nochmal 6% obendrauf gemacht. Der Rote wird nochmal circa 11% gemacht haben. Also die können sich gut schlagen im Wettbewerb mit dem Nasdaq 100, haben den also outperformt, vor allem der Gelbe. Also wir sind eigentlich ganz happy mit der Entwicklung. Aber natürlich sind die Profile schon ein bisschen, sind nicht immer identisch, muss man auch ganz offen sagen. Da müssen Sie dann entscheiden, wollen Sie lieber einen breiten Index, wollen Sie einen Aktienkorb, wollen Sie mehr Ausschüttung. Ich glaube, der Nasdaq erzielt circa 12% Ausschüttung im Jahr, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wie gesagt, wir erzielen immer zwischen 13 und 26 mit unseren Ansätzen im Moment. Und dann, wenn ich noch darf, sorry, ich bin ein bisschen produkt-heavy, aber ich will noch ganz kurz den anderen Partner vorstellen, Yield Max ETF. Die haben inzwischen 4 Strategien mit uns hier. Einmal auch eine Big Tech, sehr ähnlich. Was die anders machen, ist, was der Unterschied zwischen deren Tech-Ansatz und dem von Rex. Hier wird diskretionär ausgesucht, diese 25 Aktien, die reinkommen. Die aktuell circa 25, können ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Das obliegt voll denen. Bei dem anderen Produkt hatten wir einen regelbasierten, quasi Customized Index erstellt für uns mit diesen 20 Aktien. Aber da ist ein Regelwerk dahinter von Solactive, dem Anbieter in Deutschland. Die berechnen jeden Monat diesen Index und sagen, okay, die und die Aktien kommen rein, basierend auf unseren Regeln. Hier haben wir volle Diskretion vom Portfolio-Manager. Die wählen die Aktien aus einem Universum von 200 Tech-Aktien aus den USA. Und was die auch machen, noch eine kleine Feinheit hier, die nutzen etwas, das nennt sich ein Options-Collar. Die verkaufen nicht nur die Optionen, ich zeige Ihnen das an meinem Bild, das ist am einfachsten nachzuvollziehen. Die machen das hier. Die sagen, okay, normale Covered-Call-Strategie wäre das. Sie machen, die gelbe Linie ist ihre Aktienposition, die geht hoch und dann hier, da wo die rote Linie schneidet, da haben sie die Option verkauft und dann partizipieren sie nicht mehr. Dann geht es nicht mehr weiter nach oben. Dafür haben sie aber diese Optionsprämie hier eingenommen. Was die Jungs von Yieldmax machen, die sagen, okay, wir machen das Gleiche auch und dann sind wir hier gecapped, hier partizipieren wir nicht mehr, aber die kaufen dann wieder selber eine Long-Call-Position ein paar Euro später mit einem höheren Strike, um danach wieder zu partizipieren. Und die sagen, falls wir in den Markt kommen, wo es richtig bullish ist, wollen dem Anleger wieder die Möglichkeit geben zu partizipieren. Die Option kostet in dem Beispiel hier 1 Dollar, die andere war 2 Dollar wert. Das heißt, die haben die für 2 Dollar verkauft, haben hier 2 Dollar erstmal eingenommen, Prämie, und dann später davon 1 Dollar wieder ausgegeben für die Möglichkeit, mehr Partizipation zu haben am Ende beim starken Bullenmarkt. Wie gesagt, damit das ist ein bisschen anderer Ansatz, weniger Prämie normalerweise, weil sie ja auch was ausgeben müssen, aber dafür wieder Upside, wenn es nach oben geht. Und das machen die diskretionär auf aktiver Basis. Also die müssen das nicht jedes Mal machen, jeden Monat. Die machen es, wenn sie es für richtig halten. Die haben da 20 Optionstrader im Team bei denen, die das ganz aktiv, regelmäßig beobachten und steuern. Und hier ein bisschen noch ein Unterscheidungsmerkmal bieten möchten, als Firma, als Grundkonzept. So, und dann, das war es dann auch schon fast. Also
Da war auch eine Frage zu.
ja.
Und zwar, ich muss sie gerade mal wieder finden. Ich habe sehr, sehr viele Fragen noch. Ja, auf eurer Homepage gäbe es von diesem, wie spricht sich das aus? Gäbe es
Also,
zwei Varianten. Frage, wie die sich unterscheiden.
welcher war das? Nochmal?
Von dem NATY, sprichst du den aus?
Ah, ja, Netty. Netty nennen wir den.
Natty, dann Natty.
Der Netty ist unser neuer Defense ETF mit Covered Call, genau. Das ist der zweite, oder in der mittleren Kolumne hier, Spalte. Der nimmt einen Korb von Aktien, von Rüstungsaktien, der basiert auf dem gleichen fundamentalen Selektionskonzept wie unser Benchmark-Rüstungs-ETF mit dem Ticker NATO. Den haben wir seit 2 Jahren oder mehr schon, 3 Milliarden, der ist gut etabliert in Europa. Und dann haben wir gesagt, vielleicht, wir hatten schon Feedback von einigen Kunden, was, wenn die Rüstungsbranche jetzt mal ein bisschen seitwärts geht, eine Weile lang. Wir haben einen starken Anstieg gehabt. Ich möchte aber trotzdem dabei bleiben beim Thema. Wie stelle ich das dar? Haben wir gesagt, naja, warum machen wir da nicht ein Covered Call ETF? Man erzielt hier, wie gesagt, circa 24 oder fast 25% Optionsprämie im Moment auf Jahresbasis. Dafür, dass man etwas Upside abgibt. Wenn jemand glaubt, du, das nächste Jahr wird eher eine Seitwärtsschiene werden, dann ist das eine interessante Alternative. Das haben wir hier gemacht. Der Aktienkorb ist kleiner als beim Haupt-ETF. Der NATO hat circa, glaube ich, 50 Bestandteile, hier haben wir 25. Und ja, also einfach Defense plus Covered Call, das ist das Konzept hier.
Dann habe ich noch zwei Fragen zu eurer Struktur. Die eine ist, kannst du vielleicht nochmal erklären, was HAN ETF jetzt, die Rolle von HAN ETF in Relation jetzt zu den Anbietern, die du auch genannt hast, die ja tatsächlich ganz an managen.
Ja, Entschuldige, ich hatte gerade die Frage nochmal vom Herrn gelesen und er meinte, es seien hier von Jürgen zwei Varianten des Netto-Produkts mit unterschiedlicher Ausschüttungsquote. Das hatte ich jetzt nicht gesehen und auch nicht beantwortet, sorry. Muss mir anschauen, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Vielleicht Netty ist eigentlich, gibt nur ein Produkt, das ist der, wie gesagt, dieser Yield Max Future of Defense Option Income. Davon gibt es eine Version nur und eine Ausschüttungsquote sollte nicht mehr sein. Ich werde es mir mal anschauen. Nach dem Webinar. Und ich kann es dir nochmal mailen, da, wenn ich da was finde. Aber es sollte eigentlich nur ein Produkt sein dazu.
Okay. Also die
Sorry, und
Frage
eine.
war nach, ist
Ja.
ja gut so. Die Frage war nach HAN ETF. Ich traue mich mal meine Kamera wieder aus. Die Frage war nach HAN ETF. Wie, das konntest du nochmal erklären. Ihr seid ja keine Vermittler, sondern ihr, was ist genau White Label Plattform und was ist der Unterschied zwischen euch und den Managern und die von diesen ETFs?
Ja, gerne. Also das Konzept ist so, für Sie oder euch als Anleger ist prinzipiell, macht es keinen Unterschied, ob ihr jetzt iShares kauft oder uns. Das Konzept ist das gleiche. Was wir machen, wir sind die operationelle Plattform. Wir haben gesagt, was Deutsche Bank macht oder iShares oder Amundi oder andere, die sagen, du, wir sind ein Emittent und wir machen in eigenen Namen, wir haben hier ein Produktentwicklungsteam, wir haben Themen, von denen wir glauben, dass sie Sinn machen für Anleger und die lancieren die dann im eigenen Namen. Die zahlen für diese Kosten und die Einnahmen von den Produkten gehen an Sie. Vermarktung wird von denen übernommen. Also das ist so das klassische Konzept, wenn jemand einen Fonds auflegt oder ETF. So war es bisher. Wir haben gesagt, vor 8 Jahren, als wir auf den Markt kamen, so ein bisschen wie der Universalinvest in der Fondswelt in Deutschland, gab es in der ETF-Welt noch niemanden, der gesagt hat, ich baue ETFs für Drittparteien. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Vermögensverwalter aus Deutschland, aus Frankreich, Italien, könnte auf uns zukommen und sagen, hey, ich bin Spezialist in Rohstoffen oder in Bonds oder in Optionshandel. Ich habe eine tolle Idee. Ich möchte diese Strategie auflegen, als ETF verpackt und dann anbieten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und whatever. Aber die brauchen dann jemanden, der das für sie umsetzt, weil sie haben nicht die operationelle Infrastruktur, um das zu machen. Um ETF zu haben, braucht man ein Depotbank, ein Market Maker, einen Emittenten in Irland oder Luxemburg oder irgendwo. Das haben wir alles gemacht und auf die Beine gestellt, in Eigennamen, unter der HAN ETF Brand. Und dann unter der HAN ETF, unter diesem Umbrella, kommen dann die Partner und wir begeben Fonds in deren Namen aus und wir vertreiben sie auch dann in deren Namen. Das heißt, ich spreche mit Investoren wie Ihnen und weiteren zu diesen Produktpartnern und erkläre dann deren Strategien und wie das funktioniert. Also so ist das Konzept.
Dann habe ich noch ein paar Fragen. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu den Ausschüttungen. Ich muss da erstmal hinzu. Das war die eine Frage war, sind ja jetzt hier dargestellt, das Prozentzahl, Ausschüttungsquote, ist das dann Monatsbasis oder was für ein Zeitraum ist die Quote?
Genau, das ist die monatliche Ausschüttung, die kam. Also wenn ich das was Falsches sagen würde, die Berechnung sollte so sein, wenn die Ausschüttung kommt, dann gibt es gibt es gibt wir haben auf unserer Webseite, wenn Sie auf diese Produkte gehen hier, die Covered Call Produkte, haben so einen oben Tab Produkte, gehen Sie auf Covered Call, und da finden Sie die alle. Und auf den jeweiligen Form-Webseiten von all diesen Produkten haben wir auch einen kompletten Distribution Schedule, wie wir das nennen, dargestellt, wo Sie dann sehen, an welchem Tag des Monats wird offiziell die nächste Ausschüttung festgestellt? Es gibt immer so einen Feststellungstag. Und dann weiß man, wie hoch diese Ausschüttung ist. Da wird die Berechnung gemacht. Das ist normalerweise ein monetärer Wert von, keine Ahnung, 1,5 Euro zum Beispiel. Und dann sagt man, okay, 1,5 Euro basierend auf einem Preis pro ETF-Anteil von, sagen wir mal, 10 wäre dann, das ist ziemlich hoch, wäre dann 15% für diesen Monat. Und das würde man dann annualisieren, mal 12. Also gehen wir mal davon aus, 0,15, das wären dann 1,5% für den Monat. Mal 12 kommen Sie auf ca. 20% an. Und das führt dann zu dieser annualisierten Ausschüttungsquote. Also das sind annualisierte Werte hier. Die basieren zwar auf dem Ausschüttungsbetrag des letzten Monats, aber die werden hochgerechnet aufs volle Jahr. Das ist für den Vergleich immer am einfachsten.
Frage zur Ausschüttung: Kommt die aus der Substanz oder kommt die aus den Vereinnahmen, also aus den Einnahmen von den ETFs?
Die kommen aus den Einnahmen vom ETF, nicht, wir zahlen es nicht aus der Substanz raus, nein.
Dann eine Frage von Dieter, die kann ich beantworten: Wie man als Retail-Investor Produkte kaufen kann. Ganz simpel, einfach nur ein Depot mit einem Zugang zu Xetra, weil die sind ja ganz normal auf Xetra gelistet. Also es ist ein ETF, ja. Also man hat gar genauso einen Zugang. Und das ist ja genau, das haben wir vielleicht nicht deutlich genug am Anfang gesagt. Man kann so Optionen selber machen, aber man hat halt den Nachteil, also Optionsstrategien, einen Nachteil, man muss einmal an dem Marktplatz aktiv sein, an dem die Option verkauft wird oder gekauft wird. Und das andere ist, man muss halt gucken, dass es zueinander passt. Und deswegen ist es ein ganz normaler ETF oder das sind ganz normale ETFs, wenn die auf Xetra gelistet sind, dann geht das über jedes normale Depot. Das ist die Frage von Dieter. Dann will Stefan wissen, ob wir die Präsentation verschicken. Dürfen wir das, André?
Leider, wenn es um Privatanleger geht, da ist es mir nicht gestattet, Präsentation rauszugeben. Wenn Sie die Aufzeichnung haben, müssen Sie das bitte auf dem Weg sich nochmal ansehen oder auf unserer Webseite bitte vorbeischauen und sich dort dann entsprechend vermerken als Anleger aus deutscher Privatanleger. Dann können Sie alles dort sehen.
Ich eine allerletzte Frage jetzt zum Abschluss. Wir haben auch ziemlich gemacht, aber danke für die rege Beteiligung hier. Dass ja gerade bei hoher Vola es weitaus lukrativer ist, Putz zu verkaufen. Warum gibt es noch keine ETFs für Covered-Strategien, würde ich das dann nochmal nennen?
Es gibt verschiedenste, also, sagen wir so Ideen und wie man sowas strukturieren kann. Ich bin jetzt nicht mehr ganz am Puls der Zeit, was die neuesten quasi Ideen waren. Ich weiß, es gibt andere Sachen, man mit der Optionsprämie, die man jetzt aus dem Call zum Beispiel einnimmt, nochmal andere Dinge machen kann, um irgendwie nach unten extra Absicherung zu haben oder noch mehr Income zu generieren mit Hilfe von Put-Verkäufen. Das stimmt. Weiß nicht, warum sind Covered Calls jetzt die beliebtesten? Gute Frage. Vielleicht, ich vermute mal, dass ich vermute, es ist eine der einfachsten und auch am einfachsten zu verstehen und zu handhabenden Produkte, wo es auch die meiste Liquidität gibt im Markt. Weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, sagen so, dass mal wahrscheinlich noch mehr Ideen geben wird, die umgesetzt werden. Wir selber schauen uns so gerade so Buffer und Defined Outcome Produkte an. Sobald Sie halt in diese Welt gehen, wo Sie dann noch mehr rumspielen oder noch mehr Customization machen, also Maßschneiderung, geht man oft schon in diese strukturierte Produkte-Richtung fast hin. Da gibt es ja, der Markt in Europa ist groß im strukturierte Produktebereich. Da waren die bisher so die Platzhirsche. Die ETF-Welt kommt jetzt gerade erst in diesen quasi Bereich. Ja, kann gut sein, dass da noch mehr kommen wird. Warum nicht?
Ja, die Frage bezog sich auf Cash Secured Puts, also quasi, dass man gut verkauft, wenn man den Cash in der Hinterhand hat, um notfalls den Put zu bedienen, also quasi die Wertpapiere dann hat, wenn der Markt gegen einen läuft. Grundsätzlich vielleicht nochmal eine Erinnerung an dieser Stelle, bevor ich zur allerletzten Frage komme. Das ist definitiv was für fortgeschrittene Anlegerinnen und Anleger. Man sollte sich schon ein bisschen auskennen mit dem Optionsmarkt, und auch die verschiedenen Marktphasen im Kopf haben. Und auch meiner Ansicht nach zumindest, vielleicht bist du anderer Meinung, man sagt es, aber meiner Ansicht nach nichts für die langfristigen Vermögensaufbau, sondern wirklich für die taktischen kurzfristigen Investments, weil sich das ja enorm ändert, je nach Marktphase. Sagt man, wo das anders ist?
Das stimmt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte sich damit erstmal auseinandersetzen und das sich wohlfühlen, das Ganze verstehen und sich durchdringen können zum gewissen Level. Man muss nicht jedes einzelne Detail natürlich jetzt verstehen. Dafür sind auch die Profi-Manager da, die das umsetzen im ETF. Aber die Grundidee war, wie das funktioniert, was gemacht wird, das ja. Da sind viele taktische Anwendungen dabei, da hast du recht, Edda. Es gibt einfach durchaus strategische Bedenken, die man haben könnte, oder Umsetzungen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin jetzt beim Renteneintritt Mitte, Ende 60 und Aktienrisiko ist ja normalerweise etwas für langfristig. 5 bis 10 Jahre sagt man, Aktien können auch mal korrigieren, dann brauchen die eine Zeit lang, bis sie zurückkommen. Aber sie bieten das interessanteste oder beste, Renditeprofil mit dem höchsten Potenzial langfristig. Jetzt könnte man sagen, ich brauche aber in dem Alter nicht mehr die volle Partizipation. Ich habe wahrscheinlich schon einen guten Pott Geld, aber ich will investiert bleiben im Markt. Dann kann man sowas nehmen als strategischere Version. Man sagt, okay, ich cappe meine Upside, habe ich kein Problem mit. Dafür kriege ich hier eine regelmäßige Renditeausschüttung und das quasi so als Rentenzuschuss ein bisschen mit dem existierenden Pott, was ich schon habe in dem Aktienteil. Das habe ich schon mal gehört von jemandem und kam mir jetzt so relativ stichhaltig vor. Muss nicht für alle sein, aber für manche, die sagen ja. Mir reicht eben diese Income jeden Monat. In den USA haben wir das von manchen gehört, die sagen, ich bin schon relativ wohlhabend, mir geht's gut, ich habe hier schon guten Topf Geld. Der muss nicht mehr so mega wachsen, aber wenn ich daraus quasi mir ein Gehalt zahlen kann, jeden Monat, hey, dann ist das auch ganz spannend. Es bleibt dabei, jeder muss verstehen, was einem für die eigene Finanzlage richtig und angemessen ist. Wenn man das eingeschätzt hat oder vielleicht auch ein Profi da dazu befragt hatten, also Profi meine ich damit, ist jemand, der sich beruflich damit auseinandersetzt, dann kann man entscheiden, ob man das strategisch oder taktisch nutzen will.
Ja, und tatsächlich soll man natürlich im Hinterkopf haben, das ist ja der Unterschied zwischen dem prognostizierten Investieren und dem, dass man so kleine taktische Sachen macht, dass natürlich auch mit so einer Strategie der Markt komplett gegen einlaufen kann. Also wenn es stark fällt, dann hilft natürlich auch das Kart nicht mehr. Da haben wir ja vorhin gesprochen, dass man komplett im Minus ist. Aber ich habe schon wieder vergessen. Eine letzte Frage, weil du vorhin extra nachgeguckt hast, bevor wir losgelegt haben. Ist ein bisschen blöd jetzt. Und zwar Steuern. Du hast ja extra nochmal geschaut. Sind denn die Ausschüttungen quellensteuerpflichtig? Werden die sein? Gehe ich mal von aus. Aber gibt es irgendwelche steuerlichen Besonderheiten?
Also bei den ETFs, das Schöne ist, oder bei unseren irischen ETFs und allen anderen irischen ETFs, auch gibt es ja diese 15% Withholding Tax Treaty mit den USA. Das heißt, dort hat man einen reduzierten Withholding Tax von nur 15%. Das gilt ja auch bei dem ETF so. Das wird vom ETF alles abgehandelt. Ansonsten, was die individuelle Besteuerung angeht von Anlegern, bitte informieren Sie sich da selber. Das ist manchmal Land für Land tatsächlich unterschiedlich geregelt. Ich hatte eine Anfrage aus der Schweiz mal, wo glaube ich, Optionsprämien und Dividenden anders behandelt werden. Ich glaube, die Optionsprämien dort sind steuerbefreit komplett, was es für Schweizer nochmal attraktiver macht, mit solchen Strategien zu arbeiten. Ich meine, dass das in Deutschland nicht der Fall war, aber wie gesagt, ich kann und darf keinen Steuerauskunft hier geben, also bitte nochmal nachlesen.
Danke dir dafür die letzte Antwort und allen, die dabei waren. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und danke für deine Expertise hier an dieser Stelle zu diesem Thema. Und wir sind ja noch so viel dabei, deswegen haben wir länger gemacht als sonst. Kommende Woche, Montag, 19. wird MDAX 30. Aus dem Anlass habe ich den Fondsmanager Roger Peters zu Gast, der spezialisiert ist auf Nebenwerte und auch auf Midcap, sehr erfolgreich. Nebenwertefonds. Und er wird ein bisschen was sagen, was gerade so in dem MDAX-Universum heute los ist. Und ja, das ist zur nächsten Woche. Und André, Schlusswort dir.
Du, ein frohes und erfolgreiches Jahr Ihnen allen. War jetzt kein einfacher Start. Ich war noch im Urlaub und dann ging die Welt schon wieder drunter und drüber mit allem, was passiert. Ne? Venezuela, Grönland, wer weiß was noch. Also langweilig wird es nicht. Es gibt viele Themen. Ja, unterhaltsam bleibt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, Edda, irgendwann zum nächsten Thema.
Jeden Fall.